möchte uns den Predigtext für heute Morgen lesen aus dem Johannes Evangelium, Kapitel 6, die Verse 35 bis 37. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser: Ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben.
Den Predigtext haben wir gehört und ich habe das Thema überschrieben: Was Jesus gibt, übertrifft alle unsere Erwartungen. Was Jesus gibt, übertrifft alle unsere Erwartungen. Und Menschen, die an Jesus glauben, die leben ja auch mit gewissen Erwartungen. Ein Glaube ohne Erwartung, das wäre ja kein Glaube, der wäre ja tot. Jesus selbst gesteht seinen Nachfolgern, seinen Jüngern diese Erwartungshaltung zu. Wenn wir zum Beispiel Matthäus Kapitel 7, Abvers 6 lesen, wo Jesus sagt: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Da wird Erwartung geweckt, wenn wir beten. Oder in Johannes 16, Vers 24 hat er seinen Jüngern gesagt: Bisher habt ihr noch nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Auch hier werden Erwartungen geweckt. Und so auch hier im 6. Kapitel vom Johannes-Evangelium, das haben wir in der Schriftlesung gerade gehört. Jesus war unter den Menschen. Und ich denke, so soll es sein. Jesus muss unter die Menschen gebracht werden. Oder besser gesagt, umgekehrt, die Menschen müssen zu Jesus gebracht werden. Und da heißt es: Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Diese Zeichen haben sie gesehen und da wurden bei den Menschen Erwartungen geweckt. Und es waren da circa 5000 Menschen. Sie hatten sich bei Jesus angesammelt mit unterschiedlichen Erwartungen. Und das muss alles ziemlich lange gewesen sein. Und viele waren nicht darauf eingestellt. Auf jeden Fall hatten die Leute alle Hunger. Nur ganz natürlich Hunger und überlegten sich vielleicht auch selber: Wo kriegen wir jetzt was her? Und dann macht Jesus Folgendes. Er tut das Unmögliche. Er macht diese 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt. Das übertraf, muss man sagen, alle ihre Erwartungen. Oder wie man auch sagt, über Bitten und Verstehen gibt Gott manchmal in unserem Leben. Alle wurden satt und 12 Körbe voll wurden noch übrig gelassen, wurden eingesammelt. Also viel mehr, als vorher da war. Also gar kein Vergleich. Und die Bibel macht ja deutlich, dass durch Christus alles geschaffen wurde. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Ihm ist von daher nichts unmöglich. Er kann aus wenig viel machen. Er kann zum Beispiel krumme Wege gerade machen. Und er kann auch Menschen, die zu ihm kommen, die Schuld und Sünde in ihrem Leben haben, er kann das einfach wegnehmen. Das kann Jesus. Und die wundersame Brotvermehrung löste natürlich eine hohe Begeisterungswelle aus in der damaligen Zeit. Kann man sich ja vorstellen. Nicht nur die Heilungen, das, was da viele Menschen, die da gesund geworden sind, sondern auch das hier. Und vielleicht dachten damals die Menschen sogar, endlich jemand da, der in der Lage ist, das Problem mit dem Hunger zu lösen. Oder würde man heute sagen, den Welthunger zu lösen. Es gibt so viele Menschen in dieser Welt, die hungern, die leiden, die haben nicht das Nötigste zum Essen, der das endlich mal in den Griff nimmt. Endlich jemand, der nicht nur Sprüche klopft, sondern seinen Worten auch Taten folgen lässt. Und so hören wir es immer wieder, dass die Erwartungen der Menschen in erster Linie auf das Zeitliche und Irdische und somit Vergängliche gehen. Und irgendwie kann man das ja auch verstehen, kann man das ja auch nachvollziehen, das Naheliegende. Natürlich besteht auch im Leben von uns Menschen, von uns Christen die Gefahr, wenn es uns gut geht, dass diese Dankbarkeit Gott gegenüber verloren geht. Dass der Mensch irgendwann mal sagt, ja gut, ich mache das, ne? Ich schaffe, ich arbeite, ne? Und ich mache das alles. Und so lesen wir es auch in der Bibel, zum Beispiel bei dem Volk Israel, dass sie manchmal sehr undankbar wurden über das, was sie alles bekommen haben, haben sie auf einmal nicht mehr wertgeschätzt. Und in dieser Gefahr stehen auch wir Christen. Manfred Siebald singt in einem seiner Lieder, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Und wir beten für uns, dass es uns gut geht, dass wir gesund bleiben, dass Menschen beten, dass sie Wohlstand haben, dass es ihnen gut geht im Land und vieles mehr, dass sie Erfolg haben und vieles mehr. Und dass das Leben gelingt. Und die Dankbarkeit an Gott geht manchmal verloren. Ich glaube auch so Zeiten, so Katastrophen, die zeigen uns auch, dass wir es nicht in der Hand haben und dass wir lernen müssen auch, ja, dankbar zu sein für die guten und für die schlechten Tage, ne? Dass wir auch nicht, wenn es uns gut geht, die Dankbarkeit verlieren. Manfred Siebald greift diesen Gedanken auf in diesem Lied, wie ich schon sagte, und dann heißt es auf einmal, ist uns der Himmel fremd geworden, kann uns nur noch die Erde freuen, soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein. Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Und ich finde das Lied unwahrscheinlich gut, weil es doch auch so ein Stück, das gerade das Leben von uns Christen auch widerspiegelt, dass wir immer wieder auf die Linie der Normalität so ein bisschen zurückgelockt werden. Zu dieser Predigt habe ich heute 4 Punkte mitgebracht. Und der erste Punkt heißt, der Vater zieht die Menschen zu sich. Der Vater zieht die Menschen zu sich. Jesus lehrt seine Jünger das Vaterunser-Gebet. Und er zeigte ihnen darin eine zweifache Lebenshilfe. Einmal eine zeitliche Lebenshilfe und dann auch eine ewige Lebenshilfe. Es geht in beiden darum, dass der Lebenshunger des Menschen gestillt werden soll. Der leibliche Hunger und der geistliche Hunger. Jesus hat es nicht so gemacht, als er auf der Erde war und hat gesagt, ich bringe euch das Wort Gottes und alles andere interessiert mich nicht. Sondern er hat sich um den ganzen Menschen gekümmert. Bis zu Krankenheilungen, Menschen, die besessen waren, Menschen, die untröstlich waren, die in psychischen Problemen waren und was weiß ich. Ne? Jesus hat sich dieser Menschen angenommen. aber auch das Geistliche spielte eine Rolle. Er hat das nicht getrennt. Beides hatte Jesus im Blick. Das Körperliche zeitlich und das Geistliche ewige. Das gehört einfach mit dazu. Und das Vaterunser-Gebet ist gerichtet an Menschen, die an Jesus glauben und somit ihrem Vater, im himmlischen Vater, die Ehre geben und ihn anbeten. Und Menschen, die an Jesus glauben, denen ist der Himmel nicht fremd geworden. Die haben irgendwie eine Perspektive in Richtung Himmel. Nachfolger Jesu wissen sich von Gott hingezogen, zu Gott hingezogen. Wenn man morgens aufsteht, dann fühlt man sich irgendwie zu Gott hingezogen. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, dann fühlst du dich irgendwie zu dem Herrn hingezogen. Sie rechnen mit dem Wirken Jesu. Sie wissen sich von Gott umsorgt. Und sie brauchen die geistliche Nahrung, das Bibellesen, das Gebet. Vielleicht den ERF morgens einschalten und eine Andacht hören. Und es gibt so vieles und die Gemeinschaft vor allen Dingen auch in Gottesdienst, in der Gemeinde. Aber was ist mit denen, die Gott nicht kennen? Und wie ich die Bibel verstehe, von Natur aus sind wir Menschen geistlich tot. Also von Natur aus kennt der Mensch Gott nicht, er ist geistlich tot. Es liegt aber eben auch in der Natur der Dinge, dass ein Toter sich nicht selbst lebendig machen kann. Das kann er nicht, das funktioniert einfach nicht. Und wer Jesus bezeugt, kann Menschen nicht geistlich von den Toten auferwecken. Vielmehr versucht uns dieser Text auch etwas anderes nochmal deutlich zu machen, dass wir dann, wenn wir den Menschen das Evangelium bringen, dann rechnen wir mit dem Wirken Gottes, mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Dass der Geist den Menschen die Augen öffnet. Allein Gott kann die Menschen zu sich ziehen. Allein Jesus ist das Brot des Lebens und kann den geistlichen Hunger stillen. Das kann nichts anderes in dieser Welt. Das muss man ganz deutlich sehen. Und das liegt daran, dass Gott den Hunger nach Leben in den Menschen hineingelegt hat. Von Anfang an, in jedem Menschen ist das drin. Der Prediger Salomo sagt, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also Gott hat was in uns hineingelegt, das uns irgendwie auch zu Gott hinzieht. Der Mensch ist nicht irgendwelchen Schicksalen ausgeliefert. Vielmehr hat er mit einem Gott zu tun, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu tun, der alle Menschen liebt. Und der Schöpfer hat den Hunger nach Leben in die Menschen hineingelegt und er will diesen Hunger auch bei den Menschen stillen. Das macht die Bibel deutlich. Vom ersten Buch bis zum letzten Buch der Bibel hat Gott eine unwahrscheinlich positive Absicht an jeden Menschen. Und diesen Blick, dieses Wissen wendet unseren Blick auch vom irdischen, zeitlichen ins Ewige hinein. Im Menschen ist ewiges Leben angelegt. Also da ist etwas angelegt, das der Mensch glauben könnte. Und somit ist der Mensch einzigartig unter der ganzen Schöpfung. Er wurde von Gott in eine personelle Beziehung gestellt und steht in der Verantwortung vor Gott. Jeder Mensch hat einen freien Willen. Die Bibel macht uns deutlich, der Mensch isst und wird nicht satt. Wenn der Mensch sich in irgendeiner Weise vom Willen Gottes lossagt, dann ist das der Zustand des Menschen. Er isst und er wird nicht satt. Das fiel mir auch auf, das fällt uns auch auf, wenn wir den Ungehorsam im Paradies sehen, wo die Menschen, ja, die haben ja alles gehabt, ne? Ging ja richtig gut. Und die hatten eigentlich hatten sie keinen Grund, die Sache Gottes anzuzweifeln, dass Gott sagt, von dem Baum sollt ihr da die Finger weglassen, da sollt ihr nicht von essen. Eigentlich hatten sie diesen Grund nicht. Und sie dachten, durch die Versuchung, durch die Schlange, dachten sie, da muss es ja noch mehr geben, als Gott gibt. Und so haben sie praktisch den Willen Gottes und das Wort Gottes und den Gehorsam Gott gegenüber verlassen. Und das passierte, Das Gegenteil traf ein. Sünde trennte die Menschen von Gott, brachte sie in eine neue Umgebung, brachte auf einmal Arbeit in ihr Leben und schwierige Verhältnisse und was alles damit zu tun hat, wie die Welt eben ist. Der geistliche Hunger blieb. Der geistliche Hunger kann nicht ohne Gott erworben werden. Und ich denke, so kann es uns Christen auch gehen, wenn wir zu hohe irdische Erwartungen haben, dass wir die ewigen Erwartungen aus den Augen verlieren. Ich habe Christen kennengelernt. Bei uns im Rheinland hat man gesagt, die sind weg vom Fenster. Ne? Die sind richtig vom Glauben weg gewesen. Und weil sie auf einmal sich viel zu sehr auf dieses Irdische konzentriert haben und das andere nicht mehr in ihrem Leben berücksichtigt haben. Die Gemeinschaft mit Gott. Und dass wir uns dann geistlich entleeren, wenn wir nicht den Weg Gottes gehen, das gehört auch mit dazu. Und dass wir uns nicht vom Vater ziehen lassen, dass man dann auch so eigene Wege geht. Wie sagt Manfred Siebert, wir beten, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Das heißt, eigentlich rechnen wir gar nicht mit ihm. Eigentlich führen wir dann unser Leben. Aber die Bibel macht deutlich, der himmlische Vater zieht uns zu sich. Der zieht jeden Menschen. Auch Christen, die mal eigene Wege gehen, die sind ihm da nicht egal geworden. Es sind ja noch seine Kinder. Aber dann sucht er wahrscheinlich irgendwie einen Weg, dass die wieder umkehren. Die Geschichte von dem verlorenen Sohn in der Bibel zeigt uns ja, der da von heute auf morgen sagt, ich habe keinen Bock mehr hier bei dir zu leben, gib mir meinen Pflichtanteil, ich will weg, ich habe keine Lust mehr hier. Und der Vater lässt ihn, der Vater gibt ihm und der Vater wartet auf ihn. Das sagt uns die Geschichte. Und dann, als er sich selbst sein Leben ruiniert hatte, wirklich bei den Schweinen buchstäblich gelandet ist, nichts mehr hatte, da kommt er in sich. Anscheinend, wir haben früher mal gesagt, manchmal muss man gegen die Wand fahren, um mal zu sehen, was wirklich wieder im Leben zählt. Manchmal braucht das der Mensch. Und dann passiert das eben, dass er, wie soll man sagen, in sich kehrt und zum Vater zurückkehrt. Und was passiert? Der Vater hat auf ihn gewartet. Und wer zu Gott umkehrt, den stößt er nicht aus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So steht es in der Bibel. Der Vater hat auf ihn gewartet. Und natürlich ist der Sohn mit anderen Erwartungen zu ihm gekommen. Er wollte einfach so ein Arbeiter sein, nicht mehr Kind sein, sondern ne, die ganze Sache, die er da kaputt gemacht hat, wieder sich selbst in Ordnung bringen. Aber der Vater hat die Sache anders gesehen. Er hat ihn so angenommen. Und deshalb, der himmlische Vater zieht uns zu sich. Und darum fordert uns die Bibel auf, das Ziel unserer Erwartung auf das Reich Gottes zu richten. Das Reich Gottes zu richten. Wir dürfen auch und Ziele auf unser Leben richten. Das gehört ja mit zu unserem persönlichen Leben. Ne? Ich kann jetzt sagen, jetzt richte ich mein Leben auf das Reich Gottes. Ich arbeite nicht mehr, ich mache nichts mehr. Ich habe keine Verantwortung mehr. Das ist ja nicht damit gemeint, sondern das wird ja auch ein Stück zusammengefügt. Und ich denke, das bedeutet ja auch nicht, wenn ich mein Leben auf Gottes Reich ausrichte, dann läuft immer alles glatt. Ja, dann tut Gott mir alle Steinchen weg und alle Problemchen weg und so. Sondern es gibt ja im Leben eines jeden Menschen Höhen und Tiefen. Aber die Bibel macht deutlich, die das tun, die werden bei Gott nicht zu kurz kommen. Die werden nicht zu kurz kommen. Im Gegenteil, wenn Matthäus berichtet ja in Kapitel 6, Vers 33, wenn er davon berichtet, auch von den Sorgen und so weiter, wo er dann nachher sagt, soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige geben. Ne? Also unser Leben soll, ob wir jetzt im Berufsleben stehen oder im geistlichen Beruf oder im Rentnerleben, unser Leben soll auf Gottes Reich, auf die Sache Gottes ausgerichtet sein. Dann wird er uns alles Übrige geben. Und dann leben wir in der Erwartung, auch wie es im Vater unser Gebet heißt, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir ihn an die erste Stelle setzen und dass wir um die täglichen Dinge bitten dürfen, dass wir um Vergebung bitten dürfen, wenn wir versagt haben, ne? Und vieles, was da steht. Und dass wir einfach uns dann immer wieder vor Augen halten, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ne? Das kommt auf uns zu, das Reich Gottes, und dass wir das auch vor Augen halten und ein Stück hier auf Erden leben. Der Vater zieht die Menschen. Und ein zweiter Punkt, nicht alle Menschen lassen sich ziehen. Nicht alle Menschen lassen sich ziehen. Das ist ja auch manchmal bei Eltern, wo vielleicht Kinder noch nicht zum Glauben gekommen sind, die kannst du ja nicht einfach so machen. Ne? Da muss ja was passieren, innerlich passieren. Die haben vielleicht alles mitgekriegt, genau wie die anderen, aber du persönlich kannst das nicht machen. Und dann stellt man sich ja die Frage, muss Gott Menschen wachrütteln? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal wachgerüttelt wurdet. Ich glaube, jeder wurde schon mal wachgerüttelt. Spätestens, wenn man morgens jemanden wachrüttelt, weil er nicht aufgestanden ist und verschlafen hat, muss Gott die Menschen wachrütteln. Ich denke, so ist es wohl. Darum lässt Gott auch so manches in unserem Leben, im Leben eines Menschen zu. Darum lässt Gott auch im Leben eines Volkes manches zu. Im Leben eines Landes und Dinge auf dieser Welt zu, weil die Menschen wachgerüttelt werden sollen. Weil Gott den Menschen sagen will, die Erde ist nicht alles. Der Himmel ist das Ziel. Vergesst das nicht. Und deshalb müssen Menschen wachgerüttelt werden. Und darum haben Christen auch so eine Art Weckdienst. Wenn wir Menschen das Evangelium bringen, haben wir so eine Art Weckdienst. Manchmal hat einer, mit dem wir vielleicht sprechen, noch nie über den Glauben nachgedacht. Und wir wecken da etwas in ihm und vielleicht mit einer Frage, auf jeden Fall, dass er über sein Leben nachdenkt. Soll das wirklich alles sein? Und wir können Menschen zu Gott einladen, wir können sie umwerben und für sie beten, aber dass der Funke überspringt, liegt nun doch nicht in unserer Hand. Und das ist auch gut so. Niemand kann jemanden den Glauben verordnen. Den Glauben können wir nicht über Rezept, Verordnung oder sowas kriegen. Es gibt da kein Rezept menschlicher Art. Wir wünschen uns mehr Bekehrung, größere, lebendigere Gemeinden. Und manchmal sind die Menschen so nah dran an Jesus. Das macht uns die Bibel auch deutlich. Hier lesen wir nämlich in Vers 37, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dann sagt Jesus, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Und das ist ja oft so ein Problem. Man hat ihn gesehen, man hat ihn erfahren oder man hat einiges im Leben erfahren und die Menschen glauben trotzdem nicht. Die Menschen haben vielleicht eine christliche Erziehung, aber sie glauben trotzdem nicht. Das macht die Bibel deutlich. Und dann macht die Bibel hier deutlich, Jesus ist um die Menschen besorgt. Er ist um sie besorgt, weil sie nicht auf das ewige Leben sich einlassen. Sie lehnen ihn als Retter ab. Aber Gott macht jetzt keine Sklaven, dass er sagt, ihr müsst jetzt mit mir kommen. Ich lege euch, was weiß ich, willentlich in Ketten. Also ich beeinflusse euren Willen, dass ihr gar nicht anders könnt. Sondern der Mensch hat ja noch den freien Willen. Erdmann Neumeister bekennt das in dem Lied, Jesus nimmt die Sünde an, saget doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann, Jesus nimmt die Sünde an. Ein uraltes Lied, aber eine ganz klare Botschaft. Der Vater zieht die Menschen zum Retter Jesus. Und Jesus nimmt jeden an, der zu ihm kommt. Jesus sagt in Kapitel 6, 37, Jesus sagt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Das ist eigentlich so der Weg, wie Gott Menschen erreicht. Er sendet seine Missionare aus, er sendet uns aus. Vielleicht sind wir keine Missionare, aber vielleicht sind wir ein Salz und ein Licht, ne, bei den Menschen. Irgendwas bewirken wir und Gott fängt an diesen Menschen zu wirken, die Menschen zu sich zu ziehen. Das ist so wie so ein Magnet. Ich sag mal, wenn wir da ganz viele Metallspäne haben und ich habe einen Magnet und wenn der Magnet noch ziemlich weit weg ist, dann bewegt sich das vielleicht nur ein bisschen, aber das springt noch nicht in den Magnet rein. Es muss dann eine gewisse Distanz überwunden sein, auch innerlich bei den Menschen. Und auf einmal fällt es einem Menschen wie einem Apostel Paulus, Saulus war er ja, wie Schuppen von den Augen, ne? Der genau gegen den Christus gearbeitet hat, gegen die Gemeinde, hat er sich voll eingesetzt und hat gedacht, er macht das richtig. Und auf einmal passiert genau das Gegenteil in seinem Leben. Jesus erfuhr Ablehnung. Nicht alle wollten kommen. Es gibt ja manchmal die Auffassung bei Christen, dass sie sagen, wenn Menschen sich nicht bekehren, dann sind wir vielleicht nicht geistlich genug, dann haben wir nicht genug gebetet, nicht genug gehofft und was weiß ich alles, ne? Aber ich möchte behaupten, Jesus war geistlich genug. Jesus ist ohne Sünde gewesen, als Einziger. Und trotzdem erlebte er, nicht alle wollten kommen. Aber das hat Jesus nicht davon abgehalten, für die Menschen zu werben. Für sie, dass er dann gesagt hat, na gut, das haben mich so viele verlassen. Da fragte er mal seine Jünger, wollte mich auch verlassen. Dass er dann gesagt hat, na gut, es lohnt sich eigentlich nicht. Ne? Lassen wir das mit dem Weg ans Kreuz, für die Sünde der Menschen zu sterben. Das hat er nicht gemacht. Er ist trotzdem ans Kreuz gegangen. Er hat es trotzdem getan. Er hat es für jeden getan, auch wenn nicht jeder diesen Weg nachher geht. Aber er hat es trotzdem für jeden getan. Denn die Bibel macht deutlich in Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt geliebt und hat praktisch die Versöhnung, im Römerbrief steht das, für alle Menschen geschaffen. Jeder Mensch könnte eigentlich zu ihm kommen. Also keiner ist ausgeschlossen, so möchte ich das mal sagen. Aber Jesu Motivation war nicht der sichtbare Erfolg. Denn wenn wir vom sichtbaren Erfolg nur ausgehen, dann müssen wir in Zeiten hineingehen, wo Erweckungen waren, wo auf einmal ganz viele Menschen zum Glauben kamen. Man erzählt von einer Erweckung in England. Da saßen die in der Kirche, in einer ganz normalen Kirche. Und da wurde nur Bibelwort Gottes von vorne vorgelesen. Und die Menschen dachten auf einmal, sie versinken, die Erde tut sich auf und sie fallen da hinein. Sie hatten eine unwahrscheinliche Ehrfurcht vor Gott gekriegt und haben sich massig bekehrt, sind zum Glauben gekommen. So hat Gott gewirkt. Das hat Gottes Geist gewirkt, ne, in der Situation hinein. Und deshalb, Jesu Motivation war nicht vom Erfolg abhängig, vielmehr der Wille Gottes, verlorene Menschen zu retten. Und ich glaube, das sollte unsere Motivation sein. Das ist wichtig. Der Vater zieht. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass der Vater die Menschen zu Jesus zieht, werden wir unbeschwerter Jesus vor den Menschen bekennen. Weil er muss das machen. Der oberste Chef, der Herr des Himmels und der Erde, wirkt durch seinen Geist, wie es in der Bibel steht, und überführt die Menschen von ihrer Sünde, von der Gerechtigkeit Gottes und, wenn sie nicht glauben, vom Gericht. Das macht der Geist Gottes, das können wir nicht machen. Und dann werden uns Erfolg und auch Misserfolg in unserem Zeugnis für Jesus nicht umwerfen. Denn das hat jeder mal im Leben. Ich habe mal von einem Pastor gelesen, der hat sich angestrengt in seiner Gemeinde und es ging immer mehr bergab und die Menschen wollten einfach nicht, also keine Bekehrungen und auch die Gemeinde war nicht so, wie sie sein sollte. Und dann hat er gedacht, wer bin ich überhaupt, dass ich das überhaupt mache? Und dann hat er die Bibel aufgeschlagen, ne? Und hat dann diesen Vers gelesen, nach der Living Bible war das: Früher wart ihr weniger als nichts. Das heißt, von Luther Bibel heißt es, früher wart ihr ein Nichtvolk. Ne? Das Volk Israel zum Beispiel darauf. Früher wart ihr weniger als nichts. Ne? Und das hat ihn so wieder ermutigt, ne? Dass er gesagt hat, Mensch, Gott hat mich doch zu was gemacht. Der hat mich zu seinem Kind gemacht. Und dann hat er eine ganz andere Motivation gehabt und konnte seine Arbeit auch weitermachen, weil er alles irgendwie hinschmeißen wollte. Ich komme zum dritten Punkt. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Jesus sagte, dass er der einzige Weg zum Vater ist, dass die Rettung von Menschen nur durch ihn geschehen kann, hat Jesus gesagt. An dieser Aussage hatten sogar manche seiner Jünger zu knacken. Johannes der Täufer predigt diesen Jesus, von dem ich gerade gesprochen habe. Weil er die Wahrheit predigt, wird er eingesperrt, kommt ins Gefängnis und kriegt irgendwann Zweifel, weil sich nicht das tut, was er sich vorgestellt hat, dass Jesus ihn aus dem Gefängnis rausholt. Und dann lässt er seine Jünger, der hatte auch Jünger, zu Jesus schicken. Die stellten dann die Frage, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Er hatte also Zweifel bekommen. Und Jesus schickt dann hin und lässt ihm sagen, Zitat aus dem Alten Testament, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden und so weiter. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und das reichte ihm und er ist nicht befreit worden, er ist getötet worden, aber er ist dann in den Himmel hineingegangen. Ja, aber, oder einmal wird da die Frage gestellt, Herr, wer kann dann überhaupt glauben, als es darum ging, dass ein Reicher überhaupt ins Himmelreich kommen kann? Da hat Jesus denen da auf einmal so eine ganz schwere mathematische Aufgabe gemacht. Die haben gesagt, Mensch, die können wir eigentlich einfach nicht berechnen. Wer soll dann überhaupt noch zum Glauben kommen? Und dann sagte Jesus löst das Problem. Er löst die Aufgabe. Was bei Menschen unmöglich ist, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das muss man auch mal sehen, auch wir, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Wir sind manchmal so einseitig und sehen nicht das breite Feld. Christen aller Zeiten standen in Gefahr, das zu hinterfragen, dass Jesus der einzige Weg ist. Und man könnte sich die Frage stellen, sollte die Gemeinde Jesu den Weltanschauungen und menschlichen Wünschen nachgeben? Sollte sie die Bibel umdeuten, um möglichst viele Menschen ins religiöse Boot zu nehmen? Also da gibt es ja auch Anstrengungen hier in unserer christlichen Welt, dass man das, was bei dem anderen stört, das lässt man alles weg. Und dann sind wir auf einmal, haben wir uns alle lieb. Aber das Entscheidende, was die Bibel sagt, ist auf einmal verschwunden. Und dann brauchen wir uns eigentlich nicht mehr. Und wäre das überhaupt im Sinne Jesu? Jesus verweist auf den letztgültigen Maßstab. Er sagt in Vers 38, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Warum ist Jesus vom Himmel gekommen? Um den Willen des Vaters zu tun. Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Warum hat der Vater das gesagt? Weil Jesus auf die Erde kam, um den Willen des Vaters zu tun. Der Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass Menschen gerettet werden, das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist der Maßstab und nicht mein Wille. Es gibt keine Alternative. Und ich denke, die Abhängigkeit vom Willen Gottes wird uns bewahren vor dem Willen der Masse. Denn wir leben heute in einer Zeit, da kommt wie ein Sog über diese Erde, wie ein Magnet, wie ein Sog, dass man in den Willen der Masse hineingezogen wird. Und jeder, der was anderes denkt oder so, der hat da überhaupt keine Chance. Und ich komme zum Schluss. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Und viertens, Jesus bewahrt die Seinen. Jesus bewahrt die Seinen. Und das erklärt Jesus zum Beispiel an diesem Wunder. Nachdem die 5000 Menschen durch ein Wunder gespeist worden waren, gab Jesus seinen Jüngern den folgenden Auftrag: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Und die haben ja gestaunt, ne? Was man dann noch so alles sammeln kann, von 5 Broten und 2 Fischen, die sie eigentlich vorher hatten. Die haben richtig gestaunt. Und dann sagt er in Vers 39, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Und interessant ist, für verlieren steht in beiden Texten derselbe Ausdruck. In Jesu Augen war ein Bröckchen Brot wertvoll, unwahrscheinlich wertvoll. Und wie viel wertvoller sind eben die Menschen, die ihm anvertraut wurden. Er bewahrt sie, damit sie nicht verloren gehen. Die Mühe machen, das, was verloren ist, was am Boden liegt, aufzuheben und nicht einfach meinen, das sei nichts wert. Und ich denke, noch einen tieferen Sinn bekommt das Nichts-Verlieren, auch im Angesicht des persönlichen Lebens, des eigenen Lebens, des Todes, das Nichts-Verlieren. Dann hört nämlich, stell dir vor, wenn wir sterben, dann hört alles eigene Wollen, hört auf einmal auf. Alles sich selbst bewahren, sich selbst festhalten an Gott oder was weiß ich, hört dann auf. Das eigene Können hört auf. Und darum sagt Jesus hier viermal in diesem Kapitel, dass wir ewiges Leben haben. Wir können uns nicht bewahren. Er, der Vater, wird uns bewahren. Dann heißt es hier, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag, Vers 40. Ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Die zeitliche Lebensverbesserung ist gut. Ja, ich freue mich auch, wenn es mir im Leben gut geht. Ihr freut euch wahrscheinlich auch, ne? Wenn das Auto läuft, wenn man die Arbeit hat, wenn man die Miete bezahlen kann. Ja, und das funktioniert ja. Und manchmal ist es auch schwieriger, aber ich sag mal, im Groben und Ganzen ist es ja so. Aber die Bibel macht eben deutlich, wenn es um das ewige Leben geht, bleibt der Mensch eben dann nicht passiv. Dann muss er sich da einbringen. Nicht nur an das zeitliche Denken. Wer das Brot des Lebens angeboten bekommt, der muss es essen. Also man kann es nicht für ihn tun. Genau wie man Glauben nicht vermitteln kann, kann man das nicht. Also jemand sagte früher mal so, man muss das Pferd bis zur Tränke führen, aber trinken muss es alleine. Also der Mensch muss herangeführt werden an ein Leben zu Gott hin, aber er muss es selber auch dann den Weg gehen. Er muss das Brot des Lebens essen. Und wer nicht isst, bleibt hungrig und bleibt verloren und wird eben das Lebensbrot nicht haben. Aber wir bieten den Menschen das Brot des Lebens immer wieder an. Und was lehrt uns zum Beispiel diese Brotvermehrung? Sie lehrt uns, dass aus dem Wenigen, was wir für Jesus einsetzen, kann er unendlich viel mehr und Großes bewirken. Das Wenige, was bin ich schon, was habe ich schon, was kann ich schon? Das Wenige, was wir einsetzen, da kann Gott etwas draus machen. Wir müssen nicht immer nur an das Große denken und an die großen Veranstaltungen. Früher haben wir immer nur an das Große gedacht. Aber ich denke, es passiert unwahrscheinlich viel im Kleinen, wo Menschen das Wenige, was Gott ihnen gegeben hat, für ihn einsetzen. Das lehrt uns auch die Natur. Da tut einer einen Samen in die Erde, was weiß ich, und irgendwann ist ein Riesenbaum entstanden, der da alle möglichen Früchte bringt. Und weil da eben jemand gesagt hat, ich mache das. Ich habe das Wenige, was ich habe, eingesetzt. Und Gott lässt dem dann einen freien Lauf durch das Wirken seines Geistes. Und was Jesus gibt, übertrifft alle unsere Erwartungen. Jesus wird die Seinen auferwecken, auferwecken zum ewigen Leben. Und diese Hoffnung macht uns tüchtig für das zeitliche Leben. Dass wenn ich weiß, gut, ich werde mein Leben irgendwann mal hier auf dieser Erde abschließen, dann komme ich, dann sterbe ich, aber ich sterbe nicht, sondern der Herr wird mich auferwecken, ich bin vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und das macht uns tüchtig für dieses Leben, weil wir eben beides sehen. Wir sehen nicht nur das Irdische, das, was wir zum Leben brauchen, sondern wir sehen auch das Geistliche, das Ewige und auch die Menschen, die diesen Herrn, Jesus Christus, eben noch nicht kennen. Und in der letzten Strophe singt dann Zibald, damit schließe ich ab, Herr, komm doch wieder, Herr, komm bald. Das ist eigentlich die Antwort, die wir auch auf dieses Lied oder auf diese Predigt haben. Herr, komm doch wieder, Herr, komm bald. Ist das auch dein Gebet und deine Sehnsucht? Amen.